Ja, ich finde es cool, dass wir heute auch hier sitzen, also dass wir halt über so vieles reden können und dass vielleicht sich mal was in der Zukunft verändert.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Perspektive Pflegekinderhilfe, dem Podcast, der im Rahmen der Qualitätsoffensive Pflegekinderhilfe NRW produziert wird. Mein Name ist Dirk Schäfer und ich darf diesen Podcast im Auftrag der Landesjugendämter LVR und LWL sowie durch die Finanzierung des Ministeriums für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen seitens des Perspektive-Instituts planen und aufnehmen. In diesem Podcast greifen wir Themen auf, die die Praxis der Pflegekinderhilfe bewegen, fachlich, aber auch in ihren grundlegenden Haltungen. Alles immer unter der leitenden Überschrift: Meine Rechte sind mein Schutz. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn gerne und wir freuen uns auch, wenn Sie uns eine gute Bewertung dalassen. Die heutige Folge ist eine besondere. Wir sprechen aus unserem eigenen Team heraus und möchten ein Stück weit sichtbar machen, wie wir arbeiten, wie wir denken und was uns in unserer Arbeit leitet. Inhaltlich geht es um ein Thema, das in den letzten Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen hat. Die Selbstvertretung junger Menschen, die in Pflegefamilien aufwachsen, eben auch im Kontext des Paragraphen 4a im reformierten SGB 8. Für uns ist das kein abstraktes Thema, sondern eines, das uns in unserer täglichen Arbeit sehr konkret herausfordert, Freude macht, uns fachlich wachsen lässt und das wir persönlich als sehr sinnstiftend erleben. Ein ganz besonderer Teil dieser Folge sind die Stimmen von Kindern und Jugendlichen selbst. Sie sprechen über ihre Erfahrungen in Hilfeplangesprächen, über Gefühle, über Mitbestimmung, über Vertrauen und Kommunikation und darüber, was sie als gut erleben, was schwierig ist und was sie sich von Erwachsenen und von Fachkräften wünschen. Dafür möchten wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Für das Vertrauen, für die Offenheit und für die Klarheit, mit der Sie diese Perspektiven geteilt haben. Und jetzt lade ich Sie herzlich ein, unserem Gespräch zum Thema Selbstvertretung zu lauschen. Viel Spaß dabei. Wir sind ja heute als Teammitglieder hier. Also zum ersten Mal machen wir eine Episode in unserem Podcast, wo wir nicht externe Gäste oder Gästinnen einladen, sondern wir machen den aus uns selbst heraus. Und ich freue mich sehr, dass heute meine Kollegin Ina Foschepoth und Ina Ruchholz mit dabei sind. Herzlich willkommen euch beiden und danke, dass ihr euch die Zeit nehmt, die Aufnahme hier mit mir zu machen.
Ja, wir freuen uns, glaube ich, sehr, oder?
Und bevor wir inhaltlich ins Thema einsteigen, ihr beiden, sollen unsere Hörer und Hörerinnen gerne ein bisschen mehr über euch erfahren. Also kennenlernen, wer seid ihr eigentlich, wie tickt ihr, was ist euch wichtig bei eurer Arbeit. Und deshalb habe ich euch eine grundsätzliche Frage zu Beginn mitgebracht und bin gespannt auf eure Antworten. Und die Frage heißt: Gab es einen Moment in deiner Arbeit, in dem du gemerkt hast, so möchte ich eigentlich arbeiten und nicht anders?
Ich hatte nicht unbedingt den Moment, aber mehrere Momente, vor allem in der Zusammenarbeit mit jungen Menschen, da kommen wir nachher noch mal ausführlich drauf, aber die sich so leicht anfühlten und nicht unbedingt, ja, wie Arbeit. Wir haben ja manchmal das Gefühl, Arbeit muss ein bisschen anstrengend sein und man ist nach einem Arbeitstag kaputt und platt. Und in der Begegnung mit den jungen Menschen hatte ich da so ganz viel Energie und Freude und das Gefühl von Leichtigkeit. Und vielleicht ein Moment, der mir sehr eindrücklich in Erinnerung geblieben ist, war bei einem Treffen und ein Jugendlicher sagte, ja, was soll ich denn sonst samstags tun? So tue ich hier zumindest was Sinnvolles. Und da zu merken, dass das, was wir uns überlegen und ja, was Teil unserer Arbeit ist, ist aber deren Alltag und hat ganz viel positive Effekte auf sie. Und das, das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung.
Ja, schön. Das war jetzt Ina Forschepote übrigens. Wir haben ja mit zwei Inas, müssen ja unsere Hörerinnen erstmal auseinanderhalten, wie ihr so klingt. Also danke für deine Antwort. Ina Ruchholz, wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich erinnere einen Moment, der war im Mai 2025, also letztes Jahr, als wir auf dem DOTT waren. Und da hatten wir ja die Möglichkeit, im Rahmen der Qualitätsoffensive mit Gästinnen auf einem Podium zu sprechen. Dirk, du hast die Diskussion da geführt und das war so schön zu sehen, wie die Menschen, um die es geht, da zu Wort gekommen sind. Und besonders eindrücklich fand ich eine Rückmeldung von einer Gästin da auf dem Podium, die sich bei uns bedankt hat und auch beschrieben hat, wie wertvoll das für sie war, nach Leipzig zu kommen, da mit uns die Zeit zu verbringen und vor allen Dingen auch zu Wort zu kommen vor den Menschen mit ihrer Geschichte. Und das hat mich sehr berührt. Und da habe ich gemerkt, wir haben hier so viele Möglichkeiten, so viele Freiheiten, wie wir arbeiten können und dass wir das machen können und da ja uns irgendwie schöne Erfahrungen schaffen, aber vor allen Dingen auch den Gästinnen oder mit die Person, mit denen wir zusammenarbeiten, das hat mich sehr erfüllt.
Okay, ihr beiden, jetzt haben wir einen Eindruck davon gekriegt, was euch wichtig ist in der Art, wie ihr arbeitet so und wofür ihr da vielleicht steht. Aber vielleicht könnt ihr auch noch ein bisschen beschreiben, wer seid ihr eigentlich? Was ist euch so wichtig im Leben und wofür steht ihr? Vielleicht, Ina Ruchholz, magst du mal anfangen?
Mhm, ja, gerne. Ich habe gedacht, ich bin jetzt vor 7 Jahren nach Bonn gezogen. Das ist ja irgendwie nochmal ein ganz besonderer Schritt in meiner Entwicklung, auch in meiner beruflichen Entwicklung. Habe dann ja hier im Perspektive-Institut angefangen. Ansonsten verbringe ich sehr gerne Zeit mit meiner Familie, mit meiner kleinen Tochter. Habe jetzt den Sport wieder neu für mich entdeckt. Es war kein Januarvorsatz, kein Neujahrsvorsatz. Genau, und ansonsten habe ich nochmal gemerkt, dass ich sehr, sehr gerne lese. Gar nicht nur Fachliteratur, sondern vor allen Dingen irgendwie Romane und auch ein bisschen was Feministisches.
Okay, ja, spannend. Danke, dass du uns da ein bisschen mitnimmst. Ina Forschepote, wie ist es bei dir? Was sollen die Leute über dich möglichst wissen?
Ich bin noch nicht ganz so lange in Bonn, seit 3 Jahren und jetzt auch, seit 3 Jahren hier im Perspektive-Institut. Und was ich aber so in den letzten Jahren durch mein vor allem berufliches, aber irgendwie auch durch mein privates Leben zieht, sind die Themen Beteiligung und Kinderrechte. Ich konnte glücklicherweise hier im Institut daran anknüpfen, was ich davor auch gemacht habe. Und da merke ich, diese Themen, die erfüllen mich einfach sehr. Die wecken in mir großes Interesse. Auch privat, auch im Umgang mit meinen 2 Kindern, mit denen ich hier und mit meiner Familie, mit der ich hier in Bonn lebe. Was man vielleicht über mich wissen sollte, dass das so ein Stück weit meine Herzensthemen sind und ich mich deswegen auch sehr freue, dass wir heute hier darüber sprechen und da einen Blick drauf werfen, weil ich merke, das macht mir unglaublich Spaß und unglaublich Freude, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen.
Okay, ja, ich freue mich ja total darauf, mit euch jetzt inhaltlich auch einzusteigen. Finde, dass das Thema auch bei uns hier im Institut mit euch beiden total gut aufgehoben ist. Weiß von allen anderen aus dem Team, dass die auch für dieses Thema brennen und es irgendwie auch wie so eine logische Fortsetzung von anderen Themen ist, also Beteiligung und Partizipation weiter zu intensivieren, jetzt mit dem expliziten Blick auf junge Menschen in der Pflegekinderhilfe und natürlich auch, ich sag mal, mit einem etwas größeren Überbau im Sinne von Demokratieerhalt, Demokratieentwicklung natürlich auch ein Thema ist, was nicht nur für die Pflegekinderhilfe relevant ist, nicht nur für die Hilfen zur Erziehung, sondern was uns an ganz vielen anderen Stellen eben auch, ich sag mal, in unserem privaten Austausch immer wieder mal berührt und wir uns damit beschäftigen und ich glaube, daraus auch so eine Sinnhaftigkeit ableiten, weil wir wissen, das ist eigentlich nicht möglich, sich damit nicht zu beschäftigen, sondern da müssen wir uns weiterentwickeln, auch in unserer eigenen Elternverantwortung und in der Erziehungsarbeit, die wir leisten, in den Aushandlungen, in unseren Partnerschaften und. Also da steckt ja irgendwie ganz viel drin. Und jetzt eben auch im beruflichen Kontext im Zusammenhang mit der Situation von Kindern und Jugendlichen, die in Pflegefamilien aufwachsen. Und ohne zu viel vorwegzugreifen, würde ich gerne eine kleine Einleitung versuchen. Was haben wir jetzt eigentlich in der Episode vor? Wir wollen uns mit der Frage beschäftigen, warum ist Selbstvertretung in der Pflegekinderhilfe jetzt eigentlich überhaupt ein Thema geworden? Und warum halten wir das für so bedeutsam? Und bevor wir das machen und da eben auch in, ja, ich glaube, einen intensiveren Austausch miteinander heute kommen werden, würde ich gerne nochmal ganz kurz schildern, so was aus meiner Sicht Selbstvertretung überhaupt bedeutet. Also was hat es damit eigentlich auf sich? Und für mich ist wichtig, das so einzuordnen in Zusammenhang mit Partizipation und vielleicht auch mit dieser Partizipationstreppe oder den Partizipationsstufen, die es gibt. Nämlich, dass Selbstvertretung eigentlich auf diesen unterschiedlichen Stufen aufbaut, die wir aus diesen Partizipationstheorien eben kennen. Und um dahin zu gelangen, Selbstvertretung ernsthaft aufbauen zu können, brauchen wir sowas wie die Menschen, um die es geht, und das sind hier in unserem Fall jetzt die jungen Menschen, die sollten gut informiert sein. Das ist eine wichtige Grundlage. Dann sollten die konkret erleben, dass ihre Meinungen und ihre Ideen auch gehört werden und dass das, was sie einbringen, von anderen berücksichtigt wird. Und sie sollten auch feststellen und wirklich in ihrem Alltag erleben, dass sie bei Planung und Entscheidung gleichberechtigt mitentscheiden und mitgestalten können. Und in der Spitze dann, also da, wo wir als Menschen in demokratischen Verhältnissen hinkommen wollen, eben uns entwickeln dahin, dass wir selbstständig Entscheidungen treffen können, dafür einstehen können, die dann auch verantworten und im Grunde genommen da mit unseren Persönlichkeiten, mit unserer Identität und mit dem, wer wir sind und was wir ausmachen, da eben dann auch für einstehen können. Und Selbstvertretung schafft dann in so einem Zusammenschluss von unterschiedlichen Gruppenmitgliedern, hier eben in Gruppen von jungen Menschen aus Pflegefamilien, eine Struktur, die dazu führen kann, dass kollektive Meinungsbildungen entstehen und man daraus zum Beispiel gemeinsame Positionen ableiten kann. Und wenn man da gemeinsame Positionen entwickelt, dann sind die eben auch, kann man die sichtbar machen in einem politischen Sinne, dann kann man dafür eintreten, dann kann man daraus Forderungen ableiten. Und das macht sozusagen die Kraft aus von, wohin wollen wir eigentlich, wenn wir sagen, wir wollen Selbstvertretungsstrukturen aufbauen. Und ich habe gedacht, so, also vielleicht auch an einer Stelle mal sichtbar zu machen, was ist mein persönlicher Antrieb, warum finde ich das so bedeutsam? Und ich habe da im Grunde genommen ein Beispiel aus der Vergangenheit, so was ich mitbekommen habe, was aber in Hilfe zur Erziehung Zusammenhang hat, nochmal für mich so in Erinnerung gerufen. Und was ich faszinierend finde, ist, das war ja waren im Grunde genommen Gruppen von jungen Menschen, die in Wohngruppen aufgewachsen sind, die das geschafft haben, aufgrund ihrer Art, sich zusammenzusetzen, Kritik zu äußern, Ideen zu entwickeln, diese ein bisschen absurde Idee von Kostenheranziehung für junge Menschen zu kippen. Also, dass die jungen Menschen sozusagen selbst einen Teil ihres schon geringen Einkommens aus Schülerjobs oder aus anderen kleineren Jobs einbringen sollten, aus Ausbildungsvergütung beispielsweise, um für die Kosten der Hilfen zur Erziehung, in denen sie gelandet sind, 75% selbst abgeben zu müssen. So. Und das ist schrittweise reduziert worden auf 0%. So. Und das hat ja, also wenn ich mir das vorstelle, was das für Auswirkungen hat für andere Kinder und Jugendliche, die in ähnlichen Lebenssituationen sind, die ähnliche Entwicklungsbedingungen haben und die vielleicht auch bestimmte Nachteile hatten, was so Chancen fürs Aufwachsen und fürs Erwachsenwerden angeht, das finde ich so beeindruckend, dass das daraus entstanden ist, weil das haben ja vorher auch andere versucht, daran zu kommen. Aber das hat im Grunde genommen Selbstvertretung geschafft, an der Stelle was wirklich zu verändern und die Situation für junge Menschen in ähnlichen Lebenssituationen zu verbessern. Und das, finde ich, macht so deutlich, wie besonders das ist und wie wichtig das ist und wie konkret sich dadurch Lebensbedingungen verändern können. Bevor wir aber jetzt weiter über die Situation junger Menschen sprechen wollen und darüber, wie wir Möglichkeiten der Selbstvertretung in der Pflegekinderhilfe aufbauen können, haben wir uns überlegt, wollen wir gerne erstmal die jungen Menschen selbst zu Wort kommen lassen und eben eine Idee davon kriegen, was haben die eigentlich zu bestimmten Themen zu sagen und uns davon auch ein bisschen durch den Rest des Gesprächs dann leiten zu lassen.
Hi, wir sind heute in Dortmund und wir sind Pflegekinder.
3, 2, 1, okay. Nochmal neu. Cut. Chill.
Ich habe ein paar Fragen an dich. Wie fühlst du dich heute?
Also heute geht es mir ziemlich gut, weil ich auch neue Leute kennengelernt habe. Ich freue mich auf die Sachen, die wir hier machen. Ja.
Ich finde es cool, dass wir heute auch hier sitzen, also dass wir halt über so vieles reden können und dass vielleicht sich mal was in der Zukunft verändert. Was sagst du zu einem Hilfeplangespräch? Wie geht's dir damit?
Also ich kann selber aus eigener Erfahrung darüber reden, dass ein Hilfeplangespräch in verschiedenen Situationen ein bisschen erdrückend auf einen wirkt. So selbst als Pflegekind, wenn man daneben sitzt oder beziehungsweise wenn man über einen redet, das Jugendamt es so darstellt, dass man selber das Problemkind ist, dass man sich einfach schlecht dabei fühlt und dass man einfach, wenn man auch einfach daneben sitzt und alle über einen reden, dass es sehr schlecht für einen ist. Man fühlt sich scheiße, man hat so viele Gedanken dabei im Kopf und gleichzeitig dann auch noch einfach alle Gedanken, die man hat, auch selber als Kind, wenn man gerade erst 16 ist oder Jugendlicher. Die Schule, die Zukunft, was habe ich für Fehler gemacht, warum bin ich überhaupt hier? Diese ganzen Sachen, die sind alle auf einen so erdrückend, dass das Jugendamt ist wie so ein Nagel, immer weiter reindrückt und immer weiter Fragen stellt, die ich persönlich, kann ich auch aus eigener Erfahrung reden, einfach Kacke finde, die man einfach nicht fragen sollte, weil ich selber finde es scheiße. Zum Beispiel Themen wären, wie fühlt man sich in der Pflegefamilie? Bist du da überhaupt richtig aufgehoben? Oder wenn man einen Fehler gemacht hat, dann wird man einfach darauf angesprochen und das Jugendamt reagiert ohne Gefühle darauf, so als ob so die Kinder einem scheißegal sind.
Für uns Jugendliche ist das immer ein sehr, sehr schwieriges Thema. Es wird sehr oft über Probleme, Vergangenheit gesprochen und die Frage ist, hilft das überhaupt jemandem? Und es ist nur fokussiert, was dir in der Vergangenheit passiert ist. Es wird gar nicht drüber gesprochen, wie geht's dir eigentlich oder was macht dich so besonders oder was auch immer. Erwachsene vergessen oft, selbst beim HPG-Gespräch, das halt sehr einem bedrückt. Und ich mit 18 Jahre alt kann einfach nur dazu sagen, es sollte sich sehr, sehr viel verändern.
Gleichzeitig gibt es aber auch noch gute Erfahrungen in den Hilfeplangesprächen.
Also ich fand das eigentlich relativ entspannt bei mir, weil Herr ganz gut auf mich eingegangen ist und halt nicht so abweisend kalt oder so gewirkt hat, sondern hat ruhig geredet, hat mich auch gefragt, wie es mir geht. Er hat es auch ernst gemeint und ich habe nicht so eine Frage gestellt bekommen wie, fühlst du dich wirklich wohl, willst du vielleicht eine andere oder sowas? Sondern wirklich ernste Fragen und nicht kaltherzig.
Was sagst du dazu? Möchtest du auch was dazu sagen?
Also ich finde es auch, ich hatte auch schon HPG-Gespräche und es war bisher auch immer gut, dass die auch richtig auf mich eingegangen sind und auch assoziiert, wenn ich mal traurig habe, dass die eine Pause gemacht haben.
Wir setzen uns da halt hin und dann reden wir halt offen darüber. Jeder sagt halt so seine Meinung und es ist eigentlich immer nett bei denen, wo ich dabei war.
Und was sagst du dazu? Hast du dich wohlgefühlt, wenn du weißt, du hast ein HPG-Gespräch? Hast du dir vorher Gedanken gemacht? Was sage ich jetzt? Mit welchem Gefühl gehe ich da rein?
Also ehrlich gesagt, ich wusste vorher gar nicht, dass ich das überhaupt habe. Ich wusste nicht, was das ist. Mir wurde einfach nur gesagt, hey, komm vorbei, will so ein bisschen mit mir reden, fragen, wie es so läuft. Und ich dachte mir so, okay, kann ja ganz nett werden. Und es wurde auch relativ sehr nett. Also ich habe mich eigentlich schon drauf gefreut, kann man sagen.
Also ich wollte noch sagen, ich hätte früher aber auch gerne mitbestimmt, in welche Familie ich komme, ob ich jetzt wieder woanders hin möchte, da konnte ich nicht so doll mitbestimmen.
Was ich sagen möchte ist, Erwachsene vergessen oft, dass wir Pflegekinder eine sehr, sehr schlimme Vergangenheit vielleicht hatten. Also manche Eltern können sich gar nicht um die Kinder kümmern, aus sämtlichen Gründen. Man wird aus der Familie rausgezogen, ohne zu wissen, wo komme ich jetzt hin, wo lande ich jetzt, lande ich in einer anderen Stadt, sehe ich nie wieder meine Geschwister oder so.
Wie sollten Erwachsene mit dir sprechen, wenn es um dich geht? Also meiner Meinung nach sollten sie respektvoll miteinander reden und mit mir reden und auch in anderen Pflegefamilien, weil bei manchen läuft es nicht so gut, aber trotzdem immer einen höflichen Umgang haben. Ja, also wenn man Vertrauen zu der Person im Jugendamt hat, die für einen zuständig ist, ist, glaube ich, einfach auf jeden Fall Sachen anzusprechen. Aber sonst ist es halt ein bisschen schwierig, wenn einem nicht zugehört wird oder man beim HPG halt nicht dabei sein darf.
Also erstens wünsche ich, dass die eine Person bekommen, die auch wirklich ihren Job ernst nimmt, die nicht nur als quasi so sieht als Aufgabe, sondern als Mensch, und dass ich dieser Person zuhöre, ich will der helfen und nicht einfach, okay, ich gehe da jetzt hin, gleich habe ich die Nächsten, ja, sondern dass die auch Personen bekommen, die nicht kaltherzig sind und auch keine blöden Fragen stellen.
Dass die nicht tausendmal wechseln müssen und dass sie es einfach gut haben.
Was möchtest du noch sagen?
Ja, dass sich das schön anfühlt, auch wichtig zu sein.
Ich bin ehrlich, das Essen war schon gut, aber halt war okay.
War okay, ne? Ja, das Essen war, kann man drüber reden, also super, das war's. Ciao!
Ja, wir haben, finde ich, einen total interessanten Block aus unterschiedlichen Aussagen, vielfältig, die man irgendwie nicht mal ebenso zusammenbündeln kann, aber die so sichtbar machen, was sind es eigentlich für Themen, die die Kinder und Jugendlichen, jetzt in dem Fall insbesondere Jugendlichen, denn beschäftigen. Und die erste Frage dazu an euch beide ist, was hört ihr eigentlich, wenn ihr diese O-Töne euch anhört, wenn ihr die wenn ihr euch die durch den Kopf gehen lasst, und was findet ihr daran vielleicht auch besonders bemerkenswert?
Ich würde mal starten. Ich finde, das Bemerkendste an der Sache ist, dass wir, dass die jungen Menschen das aufgenommen haben, als wir ja unser erstes Treffen in Dortmund hatten. Da kommen wir ja gleich nochmal zu. Aber so die Vorstellung, da sitzen junge Menschen, die sich gerade 2, 3, 4 Stunden kennen, untereinander kennen sie sich, also oder 2 bis 3 kennen sich untereinander, sonst haben sie sich kennengelernt, und sie sitzen da in diesem neuen Setting und interviewen sich gegenseitig, beantworten sich diese Fragen und haben da so eine große Offenheit, was so ihre Erfahrung, ihre Erlebnisse angeht. Und dann der Gedanke, wie viele Themen sie da ansprechen und wo sie ja deutlich erkennen, das tut mir nicht gut, das hätte ich gerne anders, und auch so eine Idee davon haben, wie sollten denn jetzt zum Beispiel Fachkräfte sein, damit man in guten Kontakt kommen kann, damit, wie sollten Hilfeplangespräche sein, damit die jungen Menschen sich wohlfühlen. Und das finde ich so bemerkenswert, dass wenn man da Rahmenbedingungen schafft und Fragen stellt und zuhört, was da alles kommt von den jungen Menschen. Mhm.
Ja, ich finde auch, also mir nochmal in Erinnerung zu rufen, wie sehr es aus ihnen heraussprudelte, zeigte einfach, dass sie, wenn sie das richtige Setting haben, wirklich so viel zu sagen haben und auch darüber sprechen wollen. Und so wie du schon sagtest, also so die Themen, die sie dann auch benannt haben, wie viel darin steckt. Also sie schildern aus ihrer Lebenswelt, aus ihrer Erfahrung, und für uns bedeutet das ja, das zu übersetzen und was können wir jetzt verändern und was kann besser werden. Wenn wir auf das Inhaltliche mal gucken, also hoffnungsvoll fand ich schon, dass nicht alle HPGs total verurteilt haben, sondern es ja da auch positive Anteile gibt und die sagen, nee, das Gespräch war schon okay, das war nett, das war ja dann auch personenabhängig, macht auch nochmal deutlich, wie wichtig es ist, da in Beziehung zu sein mit der Person, die da vor allem dieses Hilfeplangespräch begleitet, Und gleichzeitig, also ich möchte gar nicht dann danach bohren, ja, aber wo gibt es denn noch überall Negatives? Ich möchte auch dahin gucken, dieses, nee, das ist schon gut, das Gespräch, was heißt das? Ist es einfach nicht Katastrophe und ich halte es aus und ja, es war jetzt kein total schlimmer Termin oder war es wirklich gut? Also hat es diesem jungen Menschen etwas gebracht und deswegen finde ich auch die Stimmen total spannend und da irgendwie ja weiter zu gehen und zu fragen, was macht es gut für dich oder was macht es zumindest nicht für, zur Katastrophe und dann zu schauen, das ist so meine Vision, dass es irgendwann ein Termin ist, ja, der steht irgendwie in 2 Wochen an und die Jugendlichen denken, boah, ich habe nächste Woche HPG, ich freue mich da drauf. Also, weil da werde ich ernst genommen, da wird mir zugehört, ich weiß genau, wie es abläuft. Ja, deswegen in diesen Aussagen, die sie so schildern aus ihrer Erfahrung, aus ihrem Leben, steckt für uns einfach so viel drin und dass sie uns daran teilhaben lassen und sehr bereitwillig, auch sehr persönlich und offen erzählen, finde ich immer wieder ganz erstaunlich und ja, toll.
Ich habe gerade auch gedacht, die eine Jugendliche hat ja auch die Frage so aufgemacht, hilft es überhaupt jemandem, ne? Wenn wir nochmal auf das Hilfeplangespräch schauen und wenn wir uns diese Frage stellen, wofür ist das eigentlich da, wem hilft das und wenn wir sagen würden, wir wollen das jetzt so gestalten oder halt vielleicht auch erstmal so umsetzen, dieses Konstrukt, dass es den jungen Menschen hilft und zu welchen Antworten wir da kommen. Und ich glaube, dass das schon auch oft im Bereich des Möglichen ist, ohne jetzt große Strukturen verändern zu müssen. Das wäre dann vielleicht der nächste Schritt, ne? Weil sich diese Frage zu nehmen, die da auch aufmachen.
Ja, und auch das Thema Information, ne? Der eine Jugendliche sagte, ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass ich das habe. Oder auch Sätze wie, naja, es war schon gut, wenn ich dabei war. Ne? Und auch, ja, darauf zu blicken. Also es geht um Beteiligung, es ist gesetzlich verankert, Jugendliche bei allen sie betreffenden Entscheidungen beteiligen zu müssen. Und wenn wir uns überlegen, also worum es in diesen Hilfeplangesprächen geht und einfach sich selber mal vorzustellen, da sitzen zum großen Teil fremde Menschen und die reden über mein Leben. Also einfach wirklich so auf Metaebene einmal von oben drauf blicken, wie wäre das für mich? Und dann, finde ich, kommen wir gar nicht drum herum, uns das Thema zu nehmen und da an Stellschrauben zu drehen.
Ja, also ist ja auch ein Thema, was mir immer wieder begegnet, die Frage danach, wie konstruieren wir solche Settings? Mhm. Und ich finde, wenn man den jungen Menschen zuhört, wird so deutlich, das könnte ganz anders sein, so auch im Sinne von, du hast es eben so beschrieben, da freue ich mich vielleicht sogar auf dieses Treffen und da weiß ich, was ich zu tun habe und dass ich irgendwie da mich einbringen kann, weil da geht es ja um mein Leben, um die Gestaltung meines Lebens und zu merken, dass aus einer Logik eines Individuums, aus einer Logik eines Kindes oder Jugendlichen gedacht, würde so ein Hilfeplangespräch einfach total anders aussehen, als wir es machen. Nämlich nicht aus einer Erwachsenenlogik und auch nicht aus einer Organisationslogik heraus gedacht. Und das finde ich auch so ermutigend zu sagen, na, uns hält ja keiner auf. Also wir können ja Dinge verändern. Es ist ja nicht, es gibt nirgendwo zum Beispiel die gesetzliche Vorgabe, dass Hilfeplangespräche so sein müssen, wie sie im Moment sind. Das ist einfach nicht so, sondern das ist ein Gewohnheitseffekt. Und ja, da irgendwie sich inspirieren zu lassen und gerade von denen, um die es geht, von den jungen Menschen, das finde ich auch wirklich total faszinierend dran. Okay, wir haben jetzt ein bisschen Fokus so gehabt, auch insbesondere auf die Hilfeplangespräche, weil die jungen Menschen das auch so als Thema da platziert haben. Unabhängig davon, aber jetzt vielleicht einmal noch die Frage an euch beide, was hat das Ganze denn jetzt eigentlich mit dem Thema Selbstvertretung zu tun, wenn ihr euch das jetzt nochmal so vor Augen führt?
Also es sind ja so die ersten Schritte Richtung Selbstvertretung, die wir da jetzt gerade anstoßen. Es wäre ja auch super anmaßend, wenn wir jetzt sagen, so und jetzt gibt es da diese Selbstvertretung und die hat sich jetzt gebildet. Also unsere Idee ist ja, dass wir erstmal Austauschräume für junge Menschen, die in Pflegeverhältnissen aufwachsen, schaffen. Ja, und ihnen die Möglichkeit geben zu merken, ach, wir sind viele. Das ist gar nicht nur mein individuelles Problem, das ich da habe. Und es gibt viele junge Menschen, die in Pflegefamilien leben und die gleichen Erfahrungen machen wie ich und vielleicht auch schlechte Erfahrungen mit dem Jugendamt haben oder ja, sei es auch Themen in der Familie. Also zu merken, ich bin damit nicht alleine. Und ich glaube vor allem für junge Menschen, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen, sie haben ja schon in Schule und insgesamt oft in Gesellschaft so einen Stempel und sind vielleicht in der Klasse das einzige Kind oder die einzige Jugendliche, die so lebt und alle anderen leben in der, in Anführungsstrichen, normalen Familie. Und da, ja, mit, ich glaube, wir waren 12 junge Menschen an dem ersten Treffen und da zu sehen, ach, wir sprechen irgendwie alle von ähnlichen Erfahrungen und ich muss nur eine Situation schildern und brauche sie gar nicht groß erklären, weil die anderen verstehen das direkt. Und diesen ersten Austauschraum zu schaffen und zu spüren, wenn ich mich vernetze und wenn ich mich zusammentue und zusammenschließe, dann sind das so erste Schritte zur Vision Selbstvertretung. Mhm. Also dieses Gefühl, ja, Selbstwirksamkeit und Selbstbewusstsein auch durch Gemeinschaft und junge Menschen, die es in unserer Gesellschaft eh schon schwer haben, also weil sie keine Lobby haben, weil ihre Stimme oft nicht interessiert, sei es wortwörtlich bei den Wahlen, also wie sehr darüber diskutiert wird, Wahlalter ab 16 und wie sehr sie ja in ihrer Stimme beschnitten werden, ihr ganzes Kindesalter und ihr ganzes Jugendalter. Und erst ab 18 sagen wir, so, jetzt bist du vollwertiges Mitglied der Gesellschaft, jetzt darfst du mitentscheiden. Und was für eine lange Zeit das ist, in denen wir jungen Menschen nicht zugestehen, auch ihre Meinung äußern zu dürfen, beziehungsweise das machen wir ja in vielen Räumen oder Partizipation spielt in Grundschulen, in der Kita, überall eine Rolle. Aber dann den Schritt weiter, auch wirklich mitentscheiden zu dürfen. Und dann sind wir auch wieder bei dem Thema Macht abgeben, Räume eröffnen, Macht sich wegnehmen lassen, das Gefühl haben, oh Gott, jetzt haben wir das aber nicht mehr in der Hand. Ja, und das zu ermöglichen und da die jungen Menschen zu unterstützen, diesen Weg zu gehen. Das versuchen wir gerade, indem wir sie das erste Mal zusammenbringen, weil das ist für Pflegekinder oft noch recht neu. Die kennen das nicht, Kinder- und Jugendparlamente, so wie es sie in fast jeder Wohngruppe jetzt gibt. Also sich zu vernetzen, zusammenzutun und ach, ich darf auch jetzt meine Stimme erheben. Und ich habe da aber noch 10 andere im Hintergrund, die das mitsupporten.
Ja, danke für, also nochmal diese Übersicht, die du ja jetzt gerade auch nochmal geschaffen hast, was das für den Einzelnen bedeutet, aber was das auch im Großen und Ganzen letztlich für eine Bedeutung hat. Also ich finde, das wird ja darüber jetzt gerade nochmal sehr gut sichtbar.
Ich habe auch noch gedacht, sie selber entscheiden zu lassen oder zu hören, welche Themen bewegen euch eigentlich gerade? Was sind die Dinge, die euch wichtig sind? Und sich daran quasi zu orientieren und das mit denen gemeinsam zu bearbeiten und das gar nicht vorzugeben oder zu denken, ach ja, wir wissen aus der Pflegekinderhilfe oder aus anderen, vielleicht auch Forschungsprojekten, das sind so die Themen, die sie interessieren. Das kann man ja immer noch nachher prüfen. Sind das eigentlich ähnliche oder schauen, wo bewegen wir uns hin? Aber erstmal selber die entscheiden zu lassen, das sind die Dinge, die uns gerade bewegen. Und ich habe auch gerade gedacht, vielleicht so ein kleiner Teaser oder Spoiler, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, auf dieses zweite Treffen, was wir schon mit Ihnen hatten, wo Sie sich ja zu Vorurteilen ausgetauscht haben, mit denen Sie konfrontiert werden. Und genau, also das irgendwie diesen Raum zu ermöglichen, in denen Sie sich irgendwie mitteilen können, in denen Sie sich austauschen können und gemeinsam Themen identifizieren, wo Sie sagen, vielleicht auch da wollen wir irgendwann mal Forderungen stellen oder da wollen wir uns gemeinsam positionieren, wir als Kollektiv, und Veränderungen anstreben und da laut werden.
Ja, und damit ist es natürlich irgendwie ein politischer Diskurs, den man damit auch öffnet und auch ein politischer Wille, der dahinter steckt, das ist auch klar. Und es geht irgendwie darum, jungen Menschen eine Stimme zu geben, damit, ihr habt es eben angesprochen, auch Macht anders aufzuteilen, als wir das vielleicht bisher machen. Und also da steckt ja aus unserer Sicht ein Riesenpotenzial dahinter und auch diese Idee von, lass uns mal gucken, mit welchen Themen die jungen Menschen vielleicht kommen und wo sie uns vielleicht auch überraschen, weil wir diese Themen gar nicht auf dem Schirm hatten, das bietet ja sozusagen in der Grundstruktur schon ein Entwicklungspotenzial, weil wir auf bestimmte Themen überhaupt nicht kommen würden. So. Und da was zu eröffnen, wo wir als Erwachsene vielleicht gar nicht hingucken würden oder wo wir gar nicht die Idee hätten, das hat ja schon, also finde ich, einen riesigen Reiz, so dass da auch zu versuchen, den jungen Menschen die Räume zu geben, die sie brauchen, um das eben auch miteinander zu heben. Mhm.
An der Stelle auch ein Stück weit mutig zu sein und so die Sorge vor Überforderung von jungen Menschen da nochmal zu überdenken, sondern eher zu sich dem langsam anzunähern. Und wir wurden da wirklich, ja, eigentlich schon fast ein Stück weit überrascht. Also wir waren mutig, haben gesagt, wir wollen eben bei diesem ersten Treffen auch thematisch einsteigen, und das ist gut aufgegangen. Also die Möglichkeit zu haben, ohne da jetzt Themen zu setzen und irgendwas zu fordern, wozu die jungen Menschen noch nicht bereit sind, aber so unsere Erfahrungen ein Stück weit mutig sein, das aufzumachen, und dann kommt da auch etwas. Und wenn es zu einer Überforderung kommt oder man so den Eindruck hat, das war jetzt gerade ein bisschen viel, das dann wirklich nachzuarbeiten, mit den jungen Menschen gemeinsam zu überlegen, was brauchen die jetzt, damit es eben nicht noch nachwabert.
Mhm. Es hat ja ganz viel irgendwie von der Idee, wir müssen als Erwachsene auch in Situationen, die wir noch gar nicht einschätzen können, alles unter Kontrolle behalten. Mhm. Und deshalb machen wir bestimmte Dinge lieber nicht. Mhm. Ne, und das habt ihr sozusagen gesprengt und habt gesagt, ja, also wir geben da Kontrolle auch ab und lassen die erstmal machen und begleiten sie in dem, was dann passiert. Und habt ihr da wirklich total tolle Erfahrungen mitgemacht, wo ihr gleich auch noch ein bisschen von schildert. Mir ist ein Gedanke gerade nochmal durch den Kopf gegangen, weil das sozusagen ein Widerstand ist, den ich von Erwachsenen, von Pflegeeltern, von Fachkräften immer mal wieder höre, auch dem Thema Selbstvertretung von Pflegekindern gegenüber, dass dann gesagt wird, die haben vor allem das Bedürfnis, normal zu sein. Also die wollen gar nicht immer als Pflegekind etikettiert werden oder so. Oder die wollen nicht, dass ins Zentrum gerückt wird, ich wachse in einer Pflegefamilie auf. Und ich finde, das ist ja ein total legitimer Anspruch oder ein ganz legitimer Wunsch von Kindern und Jugendlichen, dass sie damit nicht immer konfrontiert werden. Das aber zu nehmen als Gegenargument für Selbstvertretung, also zu sagen, wir bieten euch die Räume nicht, auch als Pflegekinder zusammenzukommen, als Gruppe von Pflegekindern, und zusammen zu überlegen, was eint uns, was schafft uns vielleicht auch gemeinsam Probleme und was wollen wir auch anprangern? Also wo wollen wir uns gegen zur Wehr setzen? Das halte ich für den komplett falschen Move. Also die Vorstellung, wir schützen euch davor, euch mit einem Teil eurer Identität auseinanderzusetzen, indem wir euch gar nicht mehr in Situationen bringen, wo ihr sozusagen merkt, naja, es gibt auch andere Pflegekinder. Damit schützen wir euch potenziell vor irgendwas, nehmen euch aber auch die Möglichkeit, euch kollektiv zu verbinden, Ideen zu entwickeln, wie könnte es denn vielleicht anders und besser werden in eurer Lebenssituation. So, das finde ich insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir feststellen, nee, da gibt es eine ganze Menge junge Menschen in dieser Gruppe, die sagen, doch, ich will genau damit mich beschäftigen, und denen müssen wir diese Räume eröffnen. Und das heißt ja nicht, alle Kinder, die in Pflegefamilien leben, müssen damit jetzt irgendwie mitmachen. Das soll ihnen ja offengestellt sein, aber so diese Idee, wir müssten ihnen was eröffnen, weil es unabhängig von der Art der Unterbringung ihnen erstmal freistehen muss, sich da ja in Gruppen zusammenzuschließen.
Ich habe da zwei Gedanken zu, und der eine ist, dass die jungen Menschen gesagt haben, Pflegekind sein, das ist ein Teil unserer Identität, aber eben nicht nur. Wir sind in erster Linie junge Menschen, und da gibt es eben noch ganz viel mehr, was eben nicht dieser Teil Pflegekind ist. Und der zweite Gedanke, so ein bisschen eigentlich auf Metaebene, würde ich sagen, dass dieser Wunsch nach Normalität, den finde ich nachvollziehbar, klar. Aber zu überlegen, was ist denn eigentlich normal, was ist Normalität und wer entscheidet das? Also wenn wir sprechen von normaler Familie, in Anführungsstrichen, im Vergleich zu einer Pflegefamilie, aber diese normalen Familien, wie sehen die denn aus? Also eher so weg von diesem Normal, unnormal zu kommen, hin zu einer Vielfalt, wie Familie gelebt wird in unserer Gesellschaft. Und das würde das auflösen, dass man nicht mehr das Gefühl hat, das eine Kind, was es in einer Pflegefamilie lebt, das ist eben nicht in einer normalen Familie, sondern genau diese Vielfalt von Familien mehr zu, ja, mehr auszudifferenzieren. Und dann ist es einfach ein Teil davon.
Ja, und ich finde, das, was du, Dirk, auch noch gesagt hast, diese Stimmen gibt's ja, aber doch nicht alle. Und das ist auch unsere Erfahrung. Und es engagieren sich ja auch nicht alle Menschen ehrenamtlich kommunalpolitisch oder so. Also das ist ja eine Art Ehrenamt, das die jungen Menschen da machen. Die treffen sich an einem Wochenende oder ja nach ihrem Job, nach ihrer Schule, nach ihrer Ausbildung und machen das erstmal in ihrer Freizeit. Und es ist völlig in Ordnung, wenn es da junge Menschen gibt, die sagen, das möchte ich gar nicht, ich möchte gar nicht an diese Themen ran. Aber es gibt so viele und das zeigt ja, das zeigen diese Treffen, das zeigen auch Entwicklungen ja in anderen Bereichen. Wenn wir diese Räume eröffnen, gibt es da unzählige junge Menschen, die dankbar sind, wenn sie mal gehört werden und ihre Themen platzieren können. Deswegen genau, finde ich das, also aus Einzelfällen dürfen wir dann nicht auf die gesamten Kinder und Jugendlichen schließen.
Mhm. Ja, ich würde gerne mit euch sozusagen ein Stück weit wegrücken von diesem Block der O-Töne, die wir eben gehört haben, und würde gerne mit euch einmal jetzt darüber nachdenken, so dieses Thema Selbstvertretung ist ja im reformierten SGB 8 im Paragraph 4a nochmal richtig festgelegt worden. Ne? Das heißt, es ist ja wirklich eine Neuerung, die sich eben auch auf die Kinder und Jugendlichen bezieht. Und meine Frage an euch, vielleicht auch an uns, ist so, was verstehen wir eigentlich darunter? Warum ist es so wichtig? Und welche Chance steckt eigentlich da drin für die Weiterentwicklung der Pflegekinderhilfe? Vielleicht könnt ihr da mal so, das ist ja jetzt ein bisschen mehr auf einer Metaebene, aber vielleicht könnt ihr uns da mal so ein bisschen mitnehmen.
Ich finde, dieser Blick auf Chancen für die Pflegekinderhilfe, also dass der auch nicht ja zu missachten ist. Also wenn wir uns weiterentwickeln wollen, wenn wir die Pflegekinderhilfe weiterentwickeln wollen, müssen wir doch mit den Menschen sprechen, für die diese Hilfe gedacht ist. Und dann kommen wir gar nicht drum herum, die Stimme der jungen Menschen zu berücksichtigen, weil wer kann es denn besser beurteilen, wenn nicht sie? Und da sollten wir ja ein Stück weit mutig sein, vielleicht mal so out of the box denken, Dinge anders machen, wenn wir jetzt auch an das Hilfeplangespräch denken. Wieso kann das nicht ganz anders sein? Also muss es überhaupt so eine Art Gespräch sein oder können wir mal so ganz frei von bisherigen Vorstellungen denken und die Idee dahinter vielleicht ganz anders umsetzen? Ich habe da jetzt auch gar nicht direkt eine Antwort drauf. Auch das wäre ja falsch, wenn wir diese Antwort geben, ohne mit den jungen Menschen zu sprechen, was braucht ihr eigentlich? Aber als Chance für die Pflegekinderhilfe, und da finde ich, können wir Fachkräfte auch immer wieder ermutigen, fragt sie. Also fragt die jungen Menschen, wenn ihr da eine Idee habt für, weiß ich nicht, eine Kinder- und Jugendfreizeit oder ihr wollt jetzt eine Kinder- und Jugendgruppe mit Pflegekindern aufbauen, fragt sie, worauf sie Lust haben. Und da wird es Antworten geben. Und wenn ihr auch bereit seid, ausreichend Informationen zur Verfügung zu stellen, da sind wir wieder bei der ersten Stufe. Also sorry, unser Budget gibt nicht her, dass wir jetzt ins Phantasialand fahren. Okay, aber erstmal dürfen die Jugendlichen sagen, wir haben Bock, in den Freizeitpark zu fahren und das nächste Mal in die Trampolinhalle und das ist unsere Form von Austausch. Und wenn dann klar ist, du, da sind aber die Mittel total knapp, das können wir nicht machen, da bin ich mir so sicher, dass sie das verstehen werden und dann sagen, okay, dann was wäre denn möglich? Aber dass sie es erstmal versuchen, ist doch völlig legitim und auch völlig verständlich und auch absolut in Ordnung. Und wenn dann klar ist, Pizza backen, das können wir. Wir haben hier Räumlichkeiten und folgendes Budget. Lasst uns zusammen kochen oder worauf habt ihr Lust? Das als Chance zu sehen und da Wissen abzugreifen, das nicht in Lehrbüchern oder so steht und dann daraus was zu machen.
Wir kommen ja durch die expliziten Hinweise von den jungen Menschen jetzt sehr viel näher ran an was brauchen sie, was wünschen sie, was fällt ihnen leichter dann zu gestalten, wenn wir uns auf sie einlassen. Und dieser 4a im SGB VIII, der umfasst ja nicht nur die jungen Menschen, um die kümmern wir uns jetzt gerade im Kern, auch in dieser Episode, sondern der bezieht ja auch mit ein, beispielsweise die leiblichen Eltern als Gruppe, die Selbstvertretung bräuchte, und auch die Gruppe der Pflegeeltern. Und mein Gedanke dabei ist, also wie weitreichend, wie konstruktiv kann sich Pflegekinderhilfe eigentlich weiterentwickeln, wenn wir nicht am grünen Tisch von Fachkräften und Fachexpertise ausgerichtet diese Weiterentwicklung versuchen, sondern wirklich aus der Expertise der Lebenswelten, nämlich der Menschen selbst, immer wieder uns auch irritieren und anregen lassen und sagen, okay, vielleicht haben wir da bisher auch was übersehen und da haben wir noch gar keine fertige Antwort drauf, aber die entwickeln wir jetzt zusammen so, ne? Also diese Kreativität, die dadurch auch vielleicht nochmal angefacht wird, so, du hast eben gesagt, out of the box denken, so, ich glaube, das wäre auch für die Pflegekinderhilfe ein so großer Vorteil, wenn wir an der Stelle ein paar Schritte weiterkommen würden, weil sie natürlich auch, also das meine ich nicht als Vorwurf, sondern erstmal aus ihrer organischen Entwicklung heraus total nachvollziehbar an einigen Stellen strukturelle Nachteile hat gegenüber zum Beispiel den 34er-Hilfen, wo bestimmte, demokratieorientierte Prozesse in Gruppen von vornherein angelegt sind oder schon einen Schritt weiter gedacht sind, als das vielleicht üblicherweise bei uns in unserer Gesellschaft in Familien bisher so vorhergesehen gewesen ist. Das heißt nicht, dass die Pflegekinderhilfe nicht an anderer Stelle vielleicht auch große Vorteile gegenüber dem 34er-System hat, aber es hat halt, also man muss halt berücksichtigen, dass es diese strukturellen Nachteile an der einen oder anderen Stelle gibt, die ganz konkret Einfluss auf das Leben einzelner, zum Beispiel hier jetzt junger Menschen haben. Und das, finde ich, bringt uns so in die Verantwortung und macht auch so eine Notwendigkeit deutlich, warum das in Zukunft einfach ein größeres Thema werden wird, als es das bisher vielleicht gewesen ist.
Also ich finde einmal der Blick auf die Strukturen, genau, da muss sich einiges entwickeln und das dauert natürlich auch an der Stelle, da Veränderungen vorzunehmen, gerade irgendwie in der Breite. Und wir haben eben schon drüber gesprochen, da sind wir ja noch nicht dabei, dieses Gesamtkonstrukt insgesamt anzugehen, sondern eher so ein bisschen die Umsetzung in den Strukturen, die wir schon haben. Und ich finde, darüber hinaus, neben diesen Strukturen, brauchen wir auch, oder ist es hilfreich, nochmal auf unsere Haltung den jungen Menschen gegenüber zu schauen und da eben sie als handelnde Subjekte an der Stelle auch anzuerkennen, als Menschen, die ihre Meinung haben, die einen Willen haben, die auch Fähigkeiten haben, wo es auch manchmal so ein Zutrauen in diese Fähigkeiten braucht. Oder wenn wir merken, da liegt Potenzial. So, die brauchen erstmal einen Raum, wo sie lernen können. Wie geht denn eigentlich Beteiligung? Wie geht eine Aushandlung von Entscheidungen bis hin zu Konflikten? Also wie gehen wir denn dann miteinander um, wenn unsere Vorstellungen so gegeneinander gehen und eigentlich gar nicht übereinstimmen können? Und da dürfen, glaube ich, auch wir Erwachsene noch ganz viel lernen, aber auch eben die jungen Menschen, wenn sie das gar nicht gewohnt sind, dass sie die Möglichkeit haben, da Entscheidungen wirklich mitzugestalten. Und da eben auch nochmal diesen Mut in den Austausch zu gehen, auch manchmal vielleicht in Konflikte zu gehen. Das ist natürlich im ersten Moment wirkt das ein bisschen komplizierter, als wenn wir sagen, wir sind die Erwachsenen, wir treffen die Entscheidung, wir machen das jetzt so. Und ich überspitze das mal. Wenn du Glück hast, erkläre ich dir das, warum wir uns so entscheiden mussten. So, genau.
Mhm. Ich finde, du hast ja einen interessanten Punkt da jetzt am Ende auch nochmal angedeutet. Da würde ich gerne ein bisschen genauer drauf eingehen. Aus der Partizipation wissen wir ja ziemlich genau, eine intensivere Beteiligung, die machen wir ja nicht, weil es unser Leben leichter macht, sondern weil wir wissen, dass die Effekte davon enorm sind. Und ich würde gerne einmal mit euch jetzt darüber nachdenken, was wird denn gegebenenfalls auch für uns Fachkräfte komplizierter, wenn wir Selbstvertretung ernst nehmen? Also wenn wir sagen, das ist sozusagen auch eine ja, vielleicht neue Handlungsmaxime, an der wir uns messen lassen, an der wir uns orientieren und die wir nicht, wenn wir einen guten Tag haben, machen, sondern die wir sozusagen als grundlegend verstehen und sagen, so läuft es bei uns ab. Habt ihr da Gedanken zu, was es komplizierter machen könnte?
Ja, wir können nicht mehr Schema F abarbeiten. Auch wenn wir uns mit den jungen Menschen treffen, haben wir vielleicht den Tag durchgeplant und uns überlegt, wie der stattfinden kann. Und dann setzen die jungen Menschen aber ganz andere Themen und du musst dein Programm umschmeißen, so ungefähr. Also so die Arbeitsweise, die wir sonst gewohnt sind. Wir bereiten, weiß ich nicht, einen Workshop vor oder eine Fortbildung oder einen Fachtag und es gibt einen strukturierten Programmablauf, den arbeiten wir ab. Vielleicht gibt es mal einzelne Punkte, die man verändert, aber die Offenheit, die wir mitbringen müssen, wenn wir mit jungen Menschen arbeiten, die ist, glaube ich, ja manchmal herausfordernd, vielleicht auch überfordernd, aber am Ende zahlt sich das aus und meiner Erfahrung nach ist so dieses Zutrauen, ach, die wissen schon, was dann am Ende gut ist. Ach, die wissen schon, was gut für sie ist. Ach, die wissen selbst schon, welche Themen sie arbeiten wollen. Die können sich als Gruppe sehr gut selbst organisieren. Die achten aufeinander. Unser Part ist eigentlich ja sehr bescheiden im Hintergrund, so ein bisschen die Rahmenbedingungen zu stellen, vielleicht mal Methoden vorzuschlagen oder lasst uns das jetzt mal festhalten, aber so diesen ganzen Ablauf, ja so ein bisschen die Zügel aus der Hand geben. Das kann total erleichternd sein, wenn man sich drauf einlässt und sagt, oh, das wird schon gut. Ist aber auch eine neue Arbeitsweise und vielleicht ein bisschen herausfordernd und auch so ein bisschen die Offenheit, ja, so ergebnisoffen zu sein. Also vielleicht gibt es auch zwischendurch mal Treffen, die waren jetzt nicht so super produktiv oder eigentlich hatten wir ein Ziel, heute hier was Konkretes festzuhalten, weil damit möchte man ja vielleicht weiterarbeiten oder wie auch immer. Und da auch milde zu sein und zu sagen, nee, das war in Ordnung. Die hatten eine gute Zeit zusammen. Wir dürfen nicht vergessen, das machen die wirklich in ihrer Freizeit. Also die machen das an einem Samstag neben der Schule, neben der Ausbildung, neben dem ganzen Hassel, den man auch einfach im Jugendalter hat. Und trotzdem sagen die, ich gehe da hin und ich arbeite auch ein Stück weit an Themen, die vielleicht unbequem sind, die ein bisschen anstrengend sind. Das finde ich, ist so ein Merkmal davon, wie anders gearbeitet wird. Und Ina, auch nochmal auf dich eben so ein bisschen beziehend, wie begegnen wir den jungen Menschen, welche Haltung haben wir? Also ich merke das selber, dass ich habe auch ein Bild von Jugendlichen im Kopf, wie die so heutzutage sind. Also meine Kinder sind noch zu jung, als dass ich sagen kann, ich habe da das gute Beispiel zu Hause oder kann mich daran orientieren. Und sonst habe ich wenig Berührungspunkte mit Jugendlichen in meinem Alltag. Weil unsere Gesellschaft da ja auch irgendwie sehr, ja, jeder ist so ein bisschen für sich und wo begegnen wir intensiv älteren Menschen, in älteren Generationen. Wir hängen dann immer so in unserer Bubble rum, aber begegnen Jugendlichen wenig. Und die Bilder, die wir haben, die haben wir aus den Medien, aus Filmen, wie auch immer. Also ja, die hängen alle nur an ihrem Handy. Die sind jetzt nur noch daran interessiert, auf TikTok irgendwie Videos hochzuladen und so weiter.
Ja, so und, ist es doch, oder?
Und ich muss da von unserem ersten Treffen erzählen in Dortmund. Also als wir mit denen überlegt haben, wie wollen wir eigentlich hier miteinander umgehen. Da kam auch das Thema Handy zur Sprache. Und aus ihnen heraus kam selbstverständlich, ja, die lassen wir in der Tasche. Wie doof wäre das denn, wenn wir jetzt hier zwischendurch alle am Handy sitzen? So, das war erstmal so ein Überraschungseffekt für mich. Und dann hatte ich auch so einen Moment, die hatten sich überlegt, was sie Kreatives machen möchten und haben sich aber einen Rückzugsraum gesucht. Und ich habe gemerkt, ich wurde unruhig und dachte, machen die da jetzt, also arbeiten jetzt gerade wirklich an ihren Themen oder sind sie vielleicht draußen und rauchen? So. Und dann haben wir sie gesucht und dann saßen die da in ihrem stillen Eckchen und waren intensivst am Diskutieren und am Arbeiten, sag ich mal. Und ich fühlte mich wirklich so ertappt, dass ich ihnen unterstellt habe, nee, die nutzen gerade diesen Freiraum und sind bestimmt draußen rauchen gegangen und hängen an ihrem Handy. Und da habe ich mir so sehr für mich gesagt, ich möchte diese Vorurteile immer wieder hinterfragen, ich möchte sie ablegen und ich möchte ihnen offen begegnen. Und ich glaube, das müssen wir alle machen, weil wir dieses vorgefertigte Bild, was wir von Jugendlichen haben, das stimmt nicht. Also so, es ist nur ein Bild. So. Also genau wie es Bilder von anderen Gruppen gibt in unserer Gesellschaft. Und ja.
Danke, dass du uns mitnimmst und dein ertapptes Gefühl hier teilst, weil ich könnte mir vorstellen, auch beim Zuhören und nochmal drüber nachdenken, kann man sich jetzt auch ein paar Gedanken machen, woher kenne ich das, was sind vielleicht meine Vorurteile, meine Bilder, wo sind die vielleicht auch widerlegt worden und wie sehr kann man was mit diesem widerlegt worden sein auch machen, ne? Weil es ja irgendwie viel mehr Chancen bietet, statt in diesen kastenartigen Bildern dann zu bleiben. So. Also finde ich sehr anregend, merke ich auch bei mir. Wir haben da schon mal drüber gesprochen, wie sehr das auch bei mir irgendwie ausgelöst hat, das nochmal in Frage zu stellen. So. Ja.
Ich habe eben nochmal auf deine Frage, was es dann vielleicht auch schwierig macht oder kompliziert macht, auch für Fachkräfte, wenn wir da jetzt noch die jungen Menschen stärker in den Fokus rücken, und habe gedacht, wir merken ja schon an anderen Stellen, wenn wir darüber sprechen, dass verschiedene Personengruppen beteiligt werden sollen. Also wenn man jetzt sagt, wir haben irgendwie die Pflegeeltern, wir haben die Herkunftsfamilie, dann haben wir eben die Fachkräfte, die ja auch gewisse Vorstellungen haben, Erwartungen haben und Aufgaben, die sie da erfüllen müssen. Und wenn wir dann jetzt noch die jungen Menschen dazu nehmen, das wird ja unheimlich komplex, wenn vor allen Dingen so die Worst-Case-Vorstellung, jeder möchte etwas anderes oder hat eben andere Vorstellungen zu einer Entscheidung beispielsweise. Und da wird es ja eben kompliziert, weil wir sonst, wenn wir schon mal Perspektiven haben, wie zum Beispiel die der jungen Menschen, die ist dann eben nicht so auf Augenhöhe wie die anderen der Erwachsenen. Oder wir kennen das bei leiblichen Eltern, das sind auch schon mal gerne die als erstes hinten runterfallen, und wenn wir aber alle gleichwertig oder gleichwürdig da an der Stelle betrachten, das ist ja das Komplizierte, diese Aushandlung davon, und wie schaffen wir das, aus dieser Situation jetzt so rauszugehen, dass es für alle zumindest okay ist, dass sie diese Entscheidung mittragen können. Das ist natürlich super kompliziert.
Ja, das finde ich auch einen spannenden Punkt, weil man könnte ja jetzt darauf reagieren, ja genau, also Komplexitätserweiterung, das ist ja das, was uns gerade noch fehlt, ist ja so schon kompliziert genug, und jetzt nehmen wir alle ernst, es wird ja alles noch viel komplizierter. Und das Interessante ist aber ja, was passiert, wenn wir diese Komplexitätserweiterung nicht durchführen, ist, wir nutzen ja ein unvollständiges Bild, wir arbeiten ja mit einem unterkomplexen und nicht der Realität angemessenen Vorstellung von dem, was ist. Und das führt und muss ja, es ist ja keine Kunst, der Gedanke, das muss ja dazu führen, dass man am Ende irgendwen übergeht. Und das ist ja also nicht nur für die Phase Kindheit und Jugend ein Problem, nicht nur für einzelne Mitglieder einer Gruppe ein Problem, sondern es ist gesamtbiografisch, kann das ein Riesenproblem werden. Und dann natürlich irgendwann auch, ich würde sagen, wenn wir es wieder groß denken, kann es auch gesellschaftlich ein Problem werden, wenn wir nämlich zunehmend mehr Gruppen haben, die marginalisiert sind und die man nicht mehr ernst nimmt oder die man vielleicht noch nie ernst genommen hat. So, und deshalb finde ich, da steckt natürlich auch ein Wahnsinnsanspruch dahinter, zu sagen, nee, wir müssen diese Komplexität ernst nehmen, denn tun wir es nicht, früher oder später fliegt es uns eh irgendwann um die Ohren. So. Also das heißt, wir haben nicht damit weniger Aufwand, sondern es verschiebt sich wahrscheinlich einfach nur zeitlich.
Ja. Und meine These wäre auch dazu, dass die leise sind, eher hinten runterfallen und eben die laut sind, dass man die eher im Blick hat. Und dafür auch nochmal Selbstvertretung, verbindet euch, junge Menschen, seid ein Kollektiv, bildet eine Lobby, die laut ist für euch, auch wenn ihr vielleicht in einzelnen Situationen gerade leise seid oder leise sein wollt, so, aber eben da vertreten zu sein und einzufordern.
Und mein Eindruck ist auch, es gibt innerhalb der Fachszene ein enorm großes Interesse von Fachkräften daran, diese Stimmen zu hören. Also das heißt, das Interesse, was damit zu machen ist, ist sehr groß, und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, diese Stimmen auch stärker zu bündeln, mehr sichtbar zu machen und dann eben auch an den richtigen Stellen so zu Wort kommen zu lassen, dass sie dann auch ihre Wirkung entfalten können.
und auch da ernst zu nehmen, warum gibt es denn da vielleicht Widerstände, ne? Weil es eben, genau, es wird komplexer und es bedeutet mehr Arbeit, aber zu sehen, dass ja insgesamt die Arbeitspakete einfach schon so groß sind und dieses und das jetzt auch noch manchmal einfach schwierig umzusetzen ist. Nicht, weil da kein Wille ist, das anzugehen oder das Thema nicht wichtig zu finden, sondern genau, weil es da einfach, das wissen wir ja alle, also wie schlecht oft die Rahmenbedingungen sind, unter denen die Fachkräfte arbeiten müssen. Und da, genau, kommt Leitung ins Spiel, kommen Menschen ins Spiel, die an entscheidenden Stellen sitzen, die werde ich dafür freigestellt, wenn ich mich jetzt samstags dann treffe mit den Jugendlichen oder dann mache ich das zusätzlich, diesen Pizzaabend mit ihnen? Und da genau hinzugucken und das auch ernst zu nehmen, diesen Widerstand, der dann auch manchmal auftaucht.
Und uns sind ja jetzt auch schon viele Fachkräfte begegnet, die ein enormes Engagement haben, sei es in der die Kinder- und Jugendgruppen, die sie selber durchführen oder auch jetzt im Kontext von unserem Projekt, die da wirklich sehr viel Zeit, sehr viel Mühe rein investieren, sich viele Gedanken machen und da auch eben ganz viel möglich machen, weil sie davon überzeugt sind, dass die jungen Menschen da mehr beteiligt werden müssen und dass dieses Schritt für Schritt in Richtung Selbstvertretung das etwas ist, was es unbedingt zu fördern gilt. Also da, finde ich, haben wir wirklich schon viele Menschen getroffen, die da sich auch auf den Weg gemacht haben und genau da Zeit und Mühe und Gedanken rein investieren.
Ja, das stimmt.
Ich hätte eine These, was das Ausmaß der Mehrarbeit angeht. Das ist vielleicht ein bisschen gewagt so, aber ich finde, das kann man trotzdem mal ausprobieren. Vielleicht können wir über den Gedanken noch kurz zusammen ein bisschen nachdenken. Also ich glaube, dass das Ausmaß der Mehrarbeit durch den Aufbau von Selbstvertretung geringer wird, als man zunächst denkt. Ich würde auch sagen, da gibt es eine Mehrarbeit, gibt es auch ein erforderliches höheres Engagement, was man braucht, damit das überhaupt in Fahrt kommen kann. Aber die Wirkung, die es entfaltet, da würde ich sagen, das spart an anderer Stelle auch wieder zum Beispiel Krisengespräche, Kriseninterventionen und wir wissen, relativ gut belegt, dass Kriseninterventionen eigentlich mit Abstand die personalintensivsten Phasen in unterschiedlichen, also in Pflegeverhältnissen, in anderen Formen von Hilfen zur Erziehung sind. Ne, und das heißt, wenn wir, also ich glaube, statt einfach nur die Idee zu haben, das wird alles mehr, ich glaube, es kommt auch zu einer Verschiebung. Es ist sicherlich ein bisschen mehr, aber diese Verschiebung hat sozusagen auch nochmal einen positiven Effekt, dass es nicht einfach nur die Arbeitsstunden durch die Decke gehen, sondern dass man dann auch auf was anderes zurückgreifen kann, was man durch diesen Aufbau der Selbstvertretung entwickelt hat. Würdet ihr da, also könnt ihr was anfangen mit der Hypothese oder eher nicht?
Doch, ich kann damit gut was anfangen und glaube auch, dass es sich auszahlt und auf das Konto einzahlt, aber wir haben ja einfach den Hang dazu, im Hier und Jetzt immer zu agieren, ne? Und dieses mittel- oder langfristige wenig mitzudenken, weil das noch in der Zukunft ist und weil das jetzt nicht gerade im Hier und Jetzt alles passiert. Deswegen braucht es auch da ja so ein bisschen auch so eine Vision, die man im Kopf hat und so einen Blick in die Zukunft und ein Vertrauen darin, dass diese These wahr wird. Und das ist manchmal, ja, glaube ich, im Hier und Jetzt unter den Bedingungen, unter denen viele arbeiten, Kostendruck, Fachkräftemangel, das müssen wir jetzt nicht alles hier aufmachen, aber schwierig.
Okay, ja. Gut, ich würde gerne einen kleinen Themensprung machen. Ina, du hattest es eben schon kurz angedeutet und zwar würde ich gerne mit euch jetzt mal ein bisschen genauer reinzoomen in diese Projektvorbereitung. Also ihr plant ja, ein Projekt zu machen, also ihr seid mittendrin in der Vorbereitung zu einem Projekt zum Aufbau einer Selbstvertretung für junge Menschen in Pflegefamilien. Und ich glaube, Nachdem wir jetzt auch so ein bisschen grundsätzlicher zu Beginn gesprochen haben, wäre es interessant, da ein bisschen genauer reinzugehen. Und deshalb habe ich euch ein paar Fragen mitgebracht. Ich würde gerne starten damit, mit der Frage, was habt ihr eigentlich bisher genau gemacht und wie ist euch der Zugang zu den jungen Menschen eigentlich gelungen?
Als wir uns so mit dem Thema auseinandergesetzt haben, auf den Weg gemacht haben, ist mir eben eingefallen, dass wir ziemlich genau vor einem Jahr eine kleine Umfrage in unserem Projekt der Qualitätsoffensive NRW geschaltet haben, weil wir gesagt haben, wenn wir so ein Projekt machen wollen, ist klar, unsere Hauptzielgruppe sind junge Menschen. So, wir wollen die dabei haben, haben überlegt, wie kommen wir denn an die ran? Weil wir haben ja gar keinen Kontakt in unserer alltäglichen Arbeit zu ihnen und da eben diese Idee, diese Umfrage zu starten und ob das hilfreich ist, oder das war so unsere These, wenn wir Gruppen von jungen Menschen ansprechen, also die, die sich schon eben kennen, die das kennen, sich mit anderen auszutauschen, die auch in Pflegefamilien leben, und da so den ersten Zugang eben über die Fachkräfte natürlich zu bekommen und da unsere Idee kurz zu schildern und zu sagen, dürfen wir mal in einen ersten Kontakt kommen. Ja, und jetzt sitzen wir hier ein Jahr später neben diesem Podcast auf und haben, finde ich, schon so viel erlebt. Ja, das ist so mein erster Gedanke dazu. Vielleicht magst du weiter erzählen, wie es so weitergegangen ist.
Ja, genau. Wir haben Kontakt zu den Kinder- und Jugendgruppen aufgenommen und gesagt, dürfen wir euch mal besuchen? Ja. Wir haben da was vor und würden euch gerne mal davon erzählen. Wir haben Videos aufgenommen, wo wir unser Vorhaben auch nochmal erklären. Wir hatten das Gefühl, es ist gut, wenn wir uns sichtbar machen, also unser Gesicht auch zeigen. Mhm. Wer sind denn da diese Ina und Ina aus Bonn? Und sind dann ja so ein bisschen quer durch NRW gefahren und haben einzelne Kinder- und Jugendgruppen besucht und haben an Treffen, die eh stattfanden, angeknüpft, durften da zu Besuch sein und haben ja uns vorgestellt und unser Vorhaben. Und unser erstes Vorhaben war ja Dortmund. Das war Ende September. Das war so unser Auftakt und unsere Idee, ach, wir brauchen eine Gruppe junger Menschen aus Pflegefamilien, mit denen wir dieses Thema bewegen können. Genau. Und der Zugang erfolgte über diese Kinder- und Jugendgruppen und vor allem auch über Fachkräfte, ja, die dieses Thema hochgehalten haben und gepusht haben, weil ohne die war es wirklich nicht möglich, einen Flyer reinzugeben oder eine kurze Erklärung, was haben wir eigentlich vor. Auch mit Themen, muss man ehrlicherweise sagen, die vielleicht auch noch neu sind. Also wie, die wollen jetzt genau wissen, wie ich das und das finde oder ach, ich darf mich jetzt beschweren. Also das ist ein Terrain, da hat sich schon ganz viel bewegt. Das stimmt, aber da gibt es auch noch ganz viele Lücken. Und unsere Erfahrung ist, dass Pflegekinder da noch recht wenig Erfahrung mit haben, sich beschweren zu dürfen, zu wissen, wohin kann ich mich wenden, Beteiligung im Familienalltag, aber auch im Kontakt mit dem Jugendamt. Das sind manchmal so Situationen, die sind ganz neu und ganz ungewohnt. Und ach, das darf ich jetzt wirklich sagen. Ach, das interessiert die jetzt wirklich, dass ich das und das jetzt gerade blöd fand. Das irgendwie offen zu machen, ohne sie zu verprellen oder zu sagen, hey, was wollen die denn jetzt von mir, was Persönliches, das war schon eine Herausforderung und da sind wir unglaublich dankbar, dass wir da einige Fachkräfte aktivieren konnten, die gesagt haben, so, guckt mal, also ich fahre euch auch, das machen wir möglich, ja. Ich spreche nochmal mit euren Pflegeeltern, ich mache das nochmal deutlich und so gelang der erste Zugang und wir haben, glaube ich, mal gesagt, ach, wenn 5 da sind, dann freuen wir uns, ne? Also und haben ja diesen Tag geplant, ohne zu wissen, was passiert da, weil wir auch noch ein besonderes Event dann im Anschluss geplant haben, weil wir dachten, es braucht auch so ein bisschen irgendwie was Besonderes an dem Tag, was sie, ja, es klingt jetzt so ein bisschen gemein, aber was sie so ein bisschen auch dahin lockt. Und dann waren es 13 Anmeldungen an dem Tag und das war ganz fantastisch.
Und ja, genau, also dieses Event am Ende, genau, uns war klar, wir wollen einen schönen Rahmen schaffen. Es soll irgendwie leckeres Essen geben, zumindest auf das, was wir Einfluss haben. Eine nette Atmosphäre sein und genau diese Aktivität da am Ende in Aussicht gestellt, um das natürlich attraktiv zu machen. Und gleichzeitig haben wir immer transparent gemacht, was ist unsere Idee, also dass es darum geht, sich kennenzulernen, sich auszutauschen und aber auch eben auf die Themen zu schauen, die sie bewegen und sie eben anzusprechen als junge Menschen, die in Pflegefamilien leben. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist, dass man schon schaut, das ist attraktiv, aber dass die jungen Menschen vorher eine Klarheit haben und Orientierung haben, was passiert mir, wenn ich da hingehe, also oder was passiert da, wenn ich zu diesen Treffen gehe, sei es jetzt irgendwie Dortmund oder auch so eine Kinder- und Jugendgruppe, die regional oder von dem eigenen Träger angeboten wird. Und ich finde, der zweite wichtige Punkt, den wir immer sehr, sehr deutlich gemacht haben im Gespräch mit den Fachkräften, aber auch gerade mit den jungen Menschen in diesen Gruppen, dass es freiwillig ist. Sie sollen sich freiwillig entscheiden, ob sie teilnehmen oder nicht. Und selbst wenn sie zu einem Zeitpunkt sagen, oh, das klingt super, da will ich mitmachen, nachher dann aber merken, oh nee, ich habe doch keine Lust mehr oder mir passt das nicht, dass das alles total in Ordnung ist und dass uns wichtig ist, dass die da sind, weil sie das sein möchten. Und wenn sie nach dem ersten Treffen Lust haben, weiterzumachen, freuen wir uns total. Das ist für uns so die beste Möglichkeit und das ist auch immer der Wunsch gewesen, den wir hatten. Aber wenn sie das nicht machen möchten, dann ist es total in Ordnung. Sie gehen da keine Verpflichtung ein, sondern sie haben jederzeit die Möglichkeit zu entscheiden, wie es für sie weitergeht.
Okay, also um mal kurz, also zumindest ein Mini-Versuch von der Zusammenfassung. Ihr habt gesprochen über Erwartbarkeit jetzt gerade, ne? Also wie erwartbar sind diese Treffen, worauf muss ich und kann ich mich einlassen und wozu bin ich auch nicht bereit. Das andere ist sowas wie der Zugang über eine vertraute Person. Also man kann das nicht sozusagen anonym mit Kindern und Jugendlichen planen, das funktioniert nicht. Und man braucht einen Rahmen, der passt. Habt ihr eben Beispiele für genannt, was dafür wichtig war, was vor Ort sein musste, was vielleicht auch einen Anreiz bieten sollte. So. Und auf der anderen Seite auch, darf man glaube ich auch nicht unterschätzen, so wie wird der Weg überwunden dahin. Ne? Also das ist ja wirklich, Mobilität spielt in dieser Altersgruppe einfach eine ganz andere Rolle als für uns Erwachsene. Ne? Das ist nicht selbstverständlich, wie man irgendwo hinkommt. Und ich finde das wichtig jetzt auch nochmal, wenn man sich jetzt so vorstellt, wir haben vielleicht Hörende dabei, die sagen, ja, wir wollen das auch regional anfangen aufzubauen. Das sind ja richtig schon so Qualitätsmerkmale. Und man sagt, die müssen wir absichern, so die müssen wir gestalten. Das sind Erfahrungen, die habt ihr gesammelt und die könnt ihr jetzt so weitergeben. Und das finde ich ist wirklich sehr wertvoll. Mir ging durch den Kopf eben insbesondere der Kontakt von euch zu den Fachkräften war ja zu Beginn wichtig. Mir stellt sich noch die Frage, habt ihr auch Erfahrungen gemacht im Hinblick auf die Rolle der Pflegeeltern beim Aufbau der Selbstvertretung für junge Menschen? Spielen die auch irgendwie eine Rolle oder kann man die so ein bisschen außen vor lassen bei dem ganzen Ding?
Also außen vor lassen auf keinen Fall. Wir hatten jetzt in der Anfangszeit keinen Kontakt zu den Pflegeeltern, wissen aber, dass wir das unbedingt nachholen müssen und suchen da jetzt auch Kontakt oder wollen zumindest Informationen zur Verfügung stellen, dass auch die Pflegeeltern ja ein Gefühl dafür bekommen, was passiert da eigentlich an so einem Samstag, mit welchen Themen beschäftigen die sich. Und wir brauchen auch unterstützende Pflegeeltern im Hintergrund, die sagen, das ist okay, dass du da jetzt hinfährst. Du kommst jetzt nicht mit zu Geburtstag XY oder wie auch immer. Also da haben wir bisher noch keine Fühler ausgestreckt, werden das aber tun, weil wir wissen, wie wichtig das ist.
Ja.
Ich glaube, also die Fachkräfte, mit denen wir in Kontakt waren, die waren natürlich dann auch im Kontakt mit den Pflegeeltern, aber auch die haben beschrieben, das ist gut, wenn jetzt nochmal von unserer Seite da auf jeden Fall auch Informationen kommen, wenn es jetzt auch ein bisschen konkreter wird und eben Themen besprochen werden, die ja die jungen Menschen vielleicht auch eben mit nach Hause nehmen, ne? Weil da nochmal was angeregt wird von Erzählungen von anderen oder damit auch die Pflegeeltern wissen, was kommt da auf sie zu und wie können sie dem da auch begegnen oder eben auch nochmal unterstützen, wenn es um die Umsetzung der Treffen geht.
Okay.
Ihr erzählt ja jetzt auch, oder die Antworten, die ihr jetzt gegeben habt, die gehen ja ganz stark auch dahin, was hat geholfen, was hat dazu beigetragen, dass es auch funktioniert hat. Ich finde ja auch spannend, sich Gedanken darüber zu machen, gab es eigentlich auch Momente, wo ihr selbst irgendwie ins Zweifeln geraten seid oder wo ihr gedacht habt, oh Mann, geht das eigentlich gut, was wir hier planen, oder ist es vielleicht auch ein bisschen kritisch, was da gerade passiert, oder macht uns das unsicher oder so? Weil, also ich frage das auch deshalb, weil ich mir vorstellen könnte, wenn man versucht, regional eine Selbstvertretungsgruppe aufzubauen, dann kommt man vielleicht auch an solche Punkte, und ich fände auch da eure Erfahrungen einfach wertvoll, hier zu schildern.
Also ehrlich gesagt habe ich gezittert bis zu dem Moment, als sie reinkam.
Ah ja.
Uh-huh. Und ich dann gemerkt habe, so okay, die Energie ist hier so besonders, das wird richtig gut. Aber erstmal so diese Unsicherheit, genau, wie viele melden sich an, als wir dann hörten über die Fachkräfte, nee, wir kommen und wir dann am Ende, ich glaube 15 waren, am Ende waren an dem Tag 12 da. Mit der Zahl hatten wir eigentlich nicht gerechnet. Und auch diese, die Methoden, die wir uns überlegt haben, werden die funktionieren? Finden 16-Jährige das noch cool, wenn da Aquarellfarben liegen, ja, oder Stifte oder diese Unsicherheit? Und die wurde aufgelöst. Zum einen war es sehr besonders für die Jugendlichen, diese ganzen Materialien dort vorzufinden. Und wir haben uns da auch wirklich Mühe gegeben, da auch besondere Sachen mitzubringen, auch Polaroid-Kameras oder auch eben diese kleine Podcast-Station. Ne? Aber es hätte auch genauso sein können, dass sie sagen, boah, nee, das spricht mich jetzt gar nicht an, mit Malen habe ich gar nichts zu tun. Also es waren einige dabei, die sich gefreut haben, dass das komplett neue Stifte waren. Also die haben das so abgefeiert, dass diese Stifte neu waren und extra hier heute für uns. Und wenn das aber nicht so gewesen wäre, wäre auch okay, dann wäre das Malen oder dieser kreative Zugang übers Malen vielleicht in dem Moment nicht das Passende gewesen. Dann hätten wir flexibel reagieren müssen. Aber das fand ich, waren so Zittermomente, also bei mir. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
Ja, also gezittert habe ich genauso. Ich weiß noch, dass ich ganz am Anfang dachte, hoffentlich müssen wir nicht Jugendlichen absagen, weil sich so viele anmelden, dass wir das ja gar nicht machen können. Und und das wurde dann ein bisschen gedämpft. Dann kam diese Zitterpartie, ob das klappt. Und ich finde, das hat sich bei mir so ein bisschen aufgelöst, nachdem wir auch ganz gute Erfahrungen mit diesen Besuchen der Kinder und Jugendgruppen gemacht haben. Also da war zum Beispiel irgendwie bei einer Gruppe, das ist mir so im Gedächtnis geblieben, da war so ein Spirit, so eine gute Stimmung, und da war ich war mir sicher, dass die kommen werden, weil die da so Feuer und Flamme waren und auch insgesamt als Gruppe, da einfach eine coole Gruppe waren. Und also ich glaube, was halt total förderlich war, dass wir Zeit hatten, uns damit auseinanderzusetzen. Also dass wir uns ja letztlich Monate Zeit genommen haben, dieses Treffen vorzubereiten. Das ist, denke ich mal, sehr unrealistisch für Fachkräfte, dass sie da wirklich die Möglichkeit haben, so viel reinzugeben und zu investieren. Und trotzdem würde ich nicht sagen, wenn man diese viele Zeit nicht hat, sollte man das nicht machen. Aber das ist etwas, was, glaube ich, für uns total förderlich war an der Stelle. Und glaube ich, der Vorteil bei Fachkräften ist, wenn sie im guten Kontakt zu den jungen Menschen sind, dass sie gar nicht diese zeitintensive Vorbereitung brauchen, weil sie eben schon in einem guten Kontakt sind und da die jungen Menschen einladen können und die, glaube ich, eher für Treffen gewinnen können, ohne jetzt Druck auszuüben, aber da einfach den Zugang haben. Was ich auch noch weiß, war, also warum wir diese Freiwilligkeit so hochgehalten haben die ganze Zeit, war so ein bisschen bei uns die Sorge, auch aus vergangenen Erfahrungen, dass manchmal junge Menschen nicht wissen, warum sie zu Treffen kommen. Und die dann zum Beispiel sagen, meine Fachkraft oder meine Pflegeeltern haben gesagt, ich soll doch mal mitmachen, das könnte doch was für mich sein. Und da hatten wir wirklich Sorge. Da haben wir eben entgegengewirkt mit unseren Vorbereitungen, aber da weiß ich noch, da haben wir gehofft, dass das eben nicht eintritt, sondern alle, die da sind, eben wissen, wo sie sind und da Lust drauf haben. Ja.
Sind wir wieder beim Thema Information und Transparenz?
Ja.
Ne?
Ja.
Ich weiß auch, dass wir den Raum nicht ideal fanden. Also es war eher ein schnöder Tagungsraum. da hätte es mit Sicherheit noch eine bessere Location geben können. Ja. Wir haben die ausgewählt, weil die gefühlt in NRW gut gelegen war und für alle einigermaßen gut erreichbar. Mhm. Auch das Essen in diesem Tagungsort, auch darauf hatten wir keinen Einfluss, ja. aber das wurde mit einer Leichtigkeit aufgenommen, weil wir das aufgemacht haben, das Thema, und da gesagt haben, sorry, wir hätten gerne, wir hatten sogar nachgefragt, ja, ne, ob wir Einfluss nehmen können, und konnten wir nicht, und dann, ja, war das Essen eben das, was es dann war, das war in Ordnung, aber es war auch kein Highland, aber es wurde irgendwie auch dann so ein Joke daraus gemacht, und weil wir das Thema so offen kommuniziert haben und sie sich ernst genommen gefühlt haben, und wir nicht einfach so, ja, so ist es und so ist dieser Raum, sondern wir uns Gedanken machen und sagen, ha, wir wissen so, ne, es könnte besser, leider konnten wir irgendwie da nichts anderes möglich machen, und zack, Thema durch und angenommen.
Ich habe gerade gedacht, wie du das beschreibst, wir haben einfach nichts von denen erwartet. Wir haben jetzt auch keinen Dank oder so erwartet. Oder dieses, jetzt haben wir so einen tollen Tag hier und jetzt meckert ihr übers Essen. Habe ich jetzt gerade überlegt, das liegt uns ja so fern, sondern eher so, ja, das können wir total verstehen. Wir hätten auch gern was anderes gegessen. Und vielleicht liegt auch darin was.
Ja, ihr habt, finde ich, gerade auch nochmal schön deutlich gemacht, so wo der Unterschied liegt zwischen ihr auch hier vom Perspektive-Institut jetzt als eine, ihr seid ja Externe, ihr seid sozusagen nicht diejenigen, die im direkten Kontakt mit den Kindern und Jugendlichen sind, was man da für Vorbereitungen machen muss. Und Ina, ich würde dir zustimmen, ich glaube auch, das müssen die Fachkräfte eigentlich gar nicht, gerade die in einem guten Kontakt mit den jungen Menschen sind. Das bedeutet, der Aufwand für Fachkräfte ist ja wirklich deutlich geringer, so regionale Gruppen aufzubauen im Vergleich zu dem, was wir jetzt hier so projektbezogen machen. Ich würde gerne an der Stelle noch mal ein bisschen nachhaken und mit euch noch mal darüber nachdenken. Gibt es sowas wie Ratschläge, Empfehlungen in Richtung der Fachkräfte, die vielleicht sich jetzt angesprochen fühlen und sagen, ja, ich hätte eigentlich Lust drauf, ich würde sowas eigentlich gerne aufbauen, die jetzt so ein bisschen jenseits von diesen konkreten Hinweisen, die ihr gerade schon gegeben habt, liegen, sondern eher, was kann ich vielleicht auch haltungsmäßig, wie kann ich mich haltungsmäßig so darauf vorbereiten, dass ich nicht so eine, sagen wir mal, Selbstvertretungsgruppe verwalte, sondern die wirklich so aufbaue, dass die Kinder, die Jugendlichen aus sich selbst heraus Ideen mit einbringen können, damit sie so einer Gruppe ihren Stempel auch aufdrücken können. Das, glaube ich, wäre so das, was ich besonders wünschenswert fände und was, glaube ich, auch eine besondere Wirkung hätte. Und ja, meine Frage an euch ist, gäbe es sowas wie Ratschläge, Empfehlungen in Richtung der Fachkräfte, damit das gelingen kann?
Die jungen Menschen als Gegenüber auf Augenhöhe betrachten und bei jedem, boah, weiß ich nicht weiter, zu sagen, ach, ich frage die einfach. Also sei es, was machen wir an dem Tag, wie soll der aussehen, wie lange soll der dauern? Also alles, was in diesem, so wie ich es mir jetzt gerade vorstelle, Fachkräfte sitzen zusammen, haben da so eine kleine Planungsgruppe ins Leben gerufen und wollen jetzt so einen Samstag gestalten und kommen ganz oft an so Stellen, aber wissen wir jetzt auch nicht. Aber wie machen wir das denn jetzt? Ach, und dann, ach, wir fragen die einfach. Also so, und die werden uns das schon sagen. Und eigentlich müssten sie mit an diesem Tisch sitzen und diesen Samstag mit planen, so, und diese Haltung zu haben. Die Frage kann ich mir jetzt nicht beantworten. Ach, super, ich habe da doch ein Gegenüber, was die Frage absolut aus der eigenen Perspektive beantworten kann und die, ja, mitnehmen. Auch schon bei der Planung und bei jeder Unsicherheit sagen, komm, wir fragen die einfach. Worauf habt ihr Lust?
Und wenn ich noch keine Gruppe habe, die ich fragen kann, frage ich dann Einzelne?
Ja, würde ich machen. Mhm. Ich würde dann, wenn ich dann, weiß ich nicht, bei einem Hausbesuch oder so mit einer Jugendlichen spreche und sage, du, wir haben uns da überlegt und ne, das passiert gerade bei uns im Dienst. Mhm. Wie sollte so ein Tag aussehen, damit du Lust hättest zu sagen, boah, Samstagmorgen um 11, da fahre ich mal hin. Mhm. Was müsste dafür passieren? Mhm.
Und wenn man so überlegt, was braucht es dabei oder wie das gut funktionieren kann, ist, dass man eben dann eben zuhört auch. Also ne, wenn man dann eben fragt, was braucht ihr da, was interessiert euch, dazuzuhören, das ernst zu nehmen und auch zu schauen, können wir das möglich machen? Ich finde, das ist so ein bisschen das Beispiel, was du eben sagtest, ja, Phantasialand, das können wir jetzt nicht möglich machen, aber das nehmen wir erstmal ernst, ne? Das ist eine coole Idee, können wir jetzt nicht machen, aber lass uns doch mal überlegen, was gibt es irgendwie für andere Möglichkeiten, um das einzulösen, was mit diesem Phantasialand eben verbunden ist. Und ich finde, das sind so schon fast Klassiker, dieses Zuhören, ernst nehmen, anerkennen, aber wir wissen ja auch von CareLeaverInnen. Das ist immer, also das ist das, was sie immer wieder sagen und beschreiben, dass eben genau das fehlt. Und das schon bei dieser, an diesem Anfang einzulösen, wenn man überlegt, wir wollen hier ein Angebot für Kinder und Jugendliche. Oder auch, wenn man schon mal einen Start gewagt hat und dann war so der Eindruck oder war so die Erfahrung, ah, wir können die nicht gewinnen, die kommen nicht hier hin oder so nach zwei Treffen, ne, hatten die jungen Menschen keine Lust mehr. Auch da nochmal nachzuhören, warum ist es denn so? Und vielleicht, oder ich könnte mir vorstellen, die werden das dann begründen und vielleicht sind es manchmal persönliche Gründe, vielleicht wird aber auch deutlich, ach, der Tag war total ungünstig oder wir haben gedacht, es geht auf, dass wir jetzt schon da die und die Themen bearbeiten. So, aber auch da die Menschen zu fragen, um die es geht. Mir ist gerade noch ein Punkt eingefallen zu diesen Ratschlägen, dass auch wenn diese Treffen dann stattfinden und die daran orientiert sind, was die jungen Menschen möchten und was die mitbringen, da aber auch geduldig zu sein und nicht zu denken, ah, jetzt haben wir uns schon 5-mal getroffen, müssen wir jetzt nicht mal an die pflegekindspezifischen Themen ran, müssen wir jetzt nicht mal vielleicht Forderungen aufstellen, damit wir so das, den Begriff Selbstvertretung einlösen und sich davon wirklich frei zu machen, sondern drauf zu schauen, die jungen Menschen geben die Themen vor, die geben das Tempo vor und das soll seine Leichtigkeit behalten. Also das, wo wir ja auch als Erwachsene merken, alles, was Leichtigkeit hat, das machen wir total gerne. Da bleiben wir am Ball, das auch eben für die jungen Menschen zu ermöglichen.
Ich würde gerne so zum Abschluss schon so ein bisschen mit euch nochmal einen kleinen Ausblick wagen, nämlich nochmal einen Blick auf die Gruppe der jungen Menschen richten, mit denen ihr jetzt aktuell zusammenarbeitet. Nehmt uns doch nochmal mit so. Was habt ihr jetzt vor? Wie geht's eigentlich weiter? Habt ihr da konkrete Pläne?
Ja, also das große Ziel ist ja für uns, mit den jungen Menschen zu erarbeiten, welche Rahmenbedingungen, welche Strukturen es für eine Selbstvertretung in der Pflegekinderhilfe braucht. Und dieses Ziel, dem wollen wir uns mit unterschiedlichen auf unterschiedlichen Wegen, sage ich mal, annähern. Und jetzt bei den nächsten Treffen, die geplant sind, ist das so, dass wir erstmal an den Themen anknüpfen, die die jungen Menschen mitgebracht haben. Da habe ich ja eben schon gesagt, da geht es auch drum, ne, wie gehen wir mit Vorurteilen um und so das Thema Pflegekind, Identität, ja, das sind wir, das ist Teil von uns, aber eben nicht nur. Und die jungen Menschen entscheiden mit, wie es weitergeht und welche Themen sie auch weiterhin bearbeiten wollen. Also das ist für uns klar, dass wir natürlich in dem Projekt gewisse Vorgaben machen oder uns ein Konstrukt überlegen. Und wichtig ist uns, dass wir das zur Diskussion stellen. Also sei es jetzt drum, wie ist eigentlich unsere Gruppe aufgebaut? Also können jetzt immer wieder neue junge Menschen dazukommen oder eben nicht? Und wir haben da eine Idee zu, wir diskutieren das. Und wichtig ist uns aber, dass wir das quasi die Antwort da nicht einfach reingeben, sondern da uns ja zu austauschen und gegebenenfalls, wenn die jungen Menschen da ganz andere Vorstellungen haben, wirklich nochmal in die Diskussion gehen.
So, mit Blick auf die Fachkräfte, die ja diesen Podcast in erster Linie hören, würde ich gerne euch noch fragen oder euch die Gelegenheit auch geben, wenn ihr euch was wünschen dürftet von Fachkräften, die in der Pflegekinderhilfe aktiv sind. Was wäre das? Was würdet ihr euch wünschen?
Dass weiterhin diese Offenheit diesem Thema gegenüber bestehen bleibt. Das erlebe ich schon, wenn wir so die Themen Beteiligung und Kinderrechte und auch Adultismus bewegen, dass da ein großes Interesse ist. Und ich glaube, ich habe das seltenst erlebt, so ein, ah nee, damit beschäftige ich mich jetzt aber nicht noch, sondern diese Offenheit, die da ist. Und dann auch die Offenheit, weitere Schritte zu gehen. da gibt es auch eine Spannbreite so, die ist aber auch völlig in Ordnung. Und da würde ich mir wünschen, ja, dass sie auch nachfragen, wie kann es denn gehen, nicht das Gefühl haben, wir müssen jetzt auf alles eine Antwort haben, weil es ist in diesem Feld recht neu und es gibt da Suchbewegungen in unterschiedlichsten Regionen. Ich wünsche mir eine Offenheit, voneinander zu lernen, dass die beibehalten bleibt, dass auch dieser Austausch, den wir ja bei den jungen Menschen so wichtig finden, auch unter uns Fachkräften beibehalten und hochhalten und ausbauen, dass wir bereit sind, ja, unser Wissen anderen zur Verfügung zu stellen und bei der Sache zu bleiben. Also nicht das Gefühl zu haben, wir stehen in Konkurrenz zueinander, sondern ja, immer wieder zu überlegen und sich darauf zurückzubesinnen. Es geht um die jungen Menschen und denen möchten wir das ermöglichen und ja, vielleicht auch manchmal Befindlichkeiten zur Seite schieben, Egos vielleicht zurückzustellen und immer wieder zu überlegen, um wen geht's denn hier, weil ja, da bin ich einfach der festen Überzeugung, das zahlt sich am Ende aus.
Gibt es irgendwas von eurer Seite, was ihr zum Abschluss noch sagen wollt, wo ihr sagt, das fehlte jetzt irgendwie noch in dem in der Aufnahme, in der Episode? Die Gelegenheit würde ich euch gerne noch zum Abschluss geben.
Ich glaube nicht unbedingt, dass das fehlt, aber ich würde das gerne noch mal deutlicher machen. War so die zu sehen, wie die jungen Menschen miteinander umgehen, wie die in den Austausch gehen, wie die aufeinander achten. Also sei es, dass irgendwie beim Essen nicht ein junger Mensch bei uns Erwachsenen sitzt, sondern auch noch an den jugendlichen Tisch gequetscht wird. Oder die Empathie, die sie haben und dieser warme Umgang miteinander. Ich fand das so beeindruckend, so bemerkenswert. Das hat mir so viel Freude bereitet, zu sehen, wie die jungen Menschen sich auch freuen über diesen Tag und dass sie eine gute Zeit haben und dass das ja einfach, finde ich, ganz, ganz wertvoll ist, auch diese Erfahrung zu machen. Und Fachkräften, könnte ich mir vorstellen, vielleicht geht es denen ähnlich, dass die dann aus diesen Treffen auch wieder viel Energie und Begeisterung ziehen, ebenso wie die jungen Menschen. Und so das Gefühl entsteht, wir sitzen hier gemeinsam in einem Boot und wir haben ein super Ziel vor Augen und wir können gemeinsam was bewegen.
Ja, dem kann ich mich anschließen, weil mir wird direkt wieder warm ums Herz, wenn ich an den Umgang denke, den sie miteinander haben. Also da können wir uns wirklich richtig was abgucken, wie zwischendurch abgeklopft wird. Ist es gerade okay, dass wir darüber reden? Ist das für alle okay? Sollen wir Themenwechsel machen? Möchtest du das in der Gruppe teilen? Möchtest du das für dich behalten? Also ja, so achtsam miteinander im Umgang und das erlebe ich ganz oft mit Jugendlichen, die in der Kinder- und Jugendhilfe aufwachsen, dass diese Toleranz füreinander und dieses Verständnis, das finde ich enorm und da können wir ganz viel von lernen.
Ja, wie schön. Ich habe auch das Gefühl, es hat so viel mit Zutrauen zu tun und im wahrsten Sinne diese Empowerment-, Selbstbefähigungsideen, die da irgendwie zum Tragen kommen. Und ja, ich wünsche euch und ich wünsche uns und ich wünsche aber auch den Fachkräften und vor allem den jungen Menschen, dass ihr an diesem Thema noch eine ganze Weile weiterarbeiten könnt, eure ja erstmal ersten Gedanken, ersten Impulse, ersten Bewegungen in dem Feld, die das ja jetzt gerade sind, wirklich eher auf lange Strecke bringen könnt, weil ich da sehr hoffnungsvoll bin, dass sich da was raus entwickeln kann, was auch wieder einzahlt auf das Thema Kinderrechte und Kinderschutz in Pflegefamilien, weil es eben auf einem relativ hohen Level ansetzt und Strukturen versucht zu verankern. Und ich habe viel gelernt heute. Ich hoffe, das geht denen, die zugehört haben, genauso. Und danke euch ganz herzlich für den Austausch und wünsche euch alles Gute. Macht's gut.
Vielen Dank.
Ja, danke. Tschüss.
Ciao.